Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Einen recht schönen guten Tag, verehrte Damen und Herren. Aus dem Bukarester Funkhaus begrüßt Sie heute Monika Strava am Mikrofon. Ein neues Jahr ist angebrochen. Auch wenn schon mehr als ein paar Jahre ins Land gegangen sind, ist es doch für gute Neujahrswünsche eigentlich nie zu spät. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, verehrte Damen und Herren, im Namen all meiner Kolleginnen und Kollegen vom Funkforum einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Freude und Zufriedenheit und am allerwichtigsten beste Gesundheit. In diesem Januar fangen wir alle wieder von vorne an, so will es zumindest der Kalender, und ich freue mich, Sie heute zur ersten Ausgabe des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn zu begrüßen. Denn auch in diesem Jahr möchten wir Sie treu begleiten und Ihnen Monat für Monat die schönsten Beiträge unserer Redaktionen präsentieren. Und diese Themen stehen heute im Programm. Einen Rückblick ins Jahr 2021 und einen Ausblick ins Jahr 2022 wagt heute bei uns der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Dr. Paul-Jürgen Porr. Wir berichten heute des Weiteren über die Gedenkfeier in Temeswar zum 77. Jahrestag seit dem Beginn der Russlandverschleppung, über Projektpläne für das laufende Jahr beim Österreichischen Kulturforum in Budapest und bei der Gemeinschaft junger Ungarndeutschen, über die Inszenierung des Stückes Leons und Lena am Deutschen Staatstheater Temeswar und über Orgeln und Orgelmusik in Siebenbürgen. In der Hoffnung, dass Sie mit uns gehen werden, wünsche ich Ihnen beste Unterhaltung.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Beim Deutschen Forum blickt man zu Jahresbeginn nach vorn, aber auch zurück auf ein bewegtes Jahr 2021. Trotzdem hofft der DFDR-Vorsitzende Dr. Paul-Jürgen Porr auf ein ereignisreiches Jahr 2022, wie er unserer Kollegin Gabriela Mesey von Radio Neumarkt verriet.
Die letzte Vertreterversammlung des Jahres 2021 des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien fand Anfang Dezember online statt. Herr Dr. Paul-Jürgen Porr als DFDR-Vorsitzender, Sie haben die Sitzung geleitet, zugeschaltet waren Mitglieder aus allen Regionen des Landes. Inwieweit konnten die Veranstaltungen des DFDRs im vergangenen Jahr beschränkt von der Coronavirus-Pandemie organisiert werden?
Ja, die letzte Vertreterversammlung ist typisch für das ganze vergangene Jahr. Wir haben einige wenige Sitzungen, sei es Vertreterversammlungen, sei es Vorstandssitzungen, auch live halten können, aber die meisten mussten wir online halten. Das war weiter nicht so schlimm, denn man kann eine Sitzung auch am Computer verfolgen. Schwieriger war es mit verschiedenen Kulturveranstaltungen, die einige online stattfinden mussten, was schon nicht mehr dasselbe ist oder sogar ganz abgesagt. Einige hatten Glück, je nach der Jahresperiode. Zum Beispiel das Sachsentreffen in Großau konnte stattfinden, aber der Heimattag in Dinkelsbühl oder der Heimattag der Banater Schwaben in Temeswar konnten nur online stattfinden. Dafür hatten wir dann eine größere Buchproduktion. Also wir haben versucht, das Geld, das wir von der Regierung bekommen haben, voll zu nutzen. Das haben wir auch gemacht. Das ist gut so. Und deshalb ist kompensatorisch die Buchproduktion sehr gestiegen. Es war ein schwieriges Jahr für alle, nicht nur für die Mitglieder des Deutschen Forums. Vor allem aus Pandemiegründen, aber nicht nur. Wir hatten auch politische Krisen im Herbst, mehrere. Sie wissen Bescheid. Also es war auf alle Fälle nicht ein leichtes Jahr. Wir hoffen, dass 2022 ein besseres Jahr wird, obwohl zurzeit die fünfte und vielleicht nicht die letzte Corona-Welle hochschwappt. Ich nehme an, so bis April wird sie zu Ende sein. Und in der Hoffnung, dass nicht noch andere Wellen auftreten, hoffe ich, dass bis Sommer wenigstens die Corona-Infektion nicht mehr pandemisch ist. Mit dem Virus werden wir leben müssen. Der wird nicht mehr verschwinden. Aber wichtig ist, dass keine Pandemieeffekte da sind und deshalb keine Restriktionen sein müssen. Das ist wichtig.
Für das nächste Jahr vorgesehen sind mehrere Veranstaltungen, zum Beispiel der Siebenbürgische Kultursommer 2022. Das Programm wird eine große Bandbreite an Veranstaltungen umfassen. Dazu eingeladen sind alle siebenbürgische Ortsforen und auch das Sachsentreffen in Meschen wird geplant.
Ja, es ist ein Novum, dieser Kultursommer, also ein über mehrere Wochen anhaltendes Kulturprogramm in verschiedenen Ortschaften. Es nehmen alle Siebenbürgen Foren teil, also alle Foren, die in Siebenbürgen sind und zum Siebenbürgenforum gehören, aber auch die entsprechenden Heimatsortsgemeinschaften aus Deutschland, was sehr wichtig ist, denn diese gemeinsamen Begegnungen sind wichtig vor allem für die Nachkommen der Ausgewanderten, die sich ihrer Wurzeln bewusst werden wollen und aus Neugierde kommen, um zu sehen, wo ihre Eltern oder Großeltern gelebt haben. Und für viele wird dieses Gebiet Siebenbürgen dann sehr interessant. Und das ist vielleicht der Hauptzweck dieser Begegnungen, inklusive auf kultureller Ebene, wie eben der angesprochene Kultursommer. Im selben Kontext ist dann sicher auch das Sachsentreffen heuer in Meschen.
Sie haben die Veranstaltungen erwähnt. Welche sind die wichtigsten Ziele des DFDRs für 2022?
Nachdem es kein Wahljahr ist, fällt dieser Aspekt der politischen Arbeit weg. Sicher, wir müssen jetzt schon an das Jahr 2024 denken und entsprechend Kandidaten aufstellen in verschiedenen Ortschaften. Wir haben mehrere Bürgermeister, wir haben Stadtgemeinden, wir haben Kreisräte. Leider wird die Personaldecke immer dünner und wir müssen uns nach Nachwuchs umschauen. Und das meine ich mit zeitgerecht Kandidaten aufstellen. Und aufstellen heißt, sie bekannt machen, damit die Mehrheitsbevölkerung sie auch wählt. Denn umsonst sagen wir, der Zweite von links soll kandidieren, wenn ihn kein Mensch kennt und ihn kein Mensch wählt, sage ich jetzt mal so überzogen. Also das ist ein Aspekt, dann sicher politische Vertreter machen die ihre Arbeit und sie machen sie sehr gut. Auf kultureller Ebene haben wir eben gesprochen. Was die Wirtschaft betrifft, so werden unsere Stiftungen weiterhin Mitglieder und nicht nur Mitglieder helfen, Klein- und Mittelunternehmen zu gründen. Unter sehr günstigen Bedingungen. Keine Bank gibt dir einen Kredit ohne Zinsen und auch noch mit Schonungsfrist und nach verhandelbaren Terminen, in denen der Kredit zurückgezahlt wird. Also das ist ideal und für uns vom Forum sind wichtig die Rückflussgelder. Denn das geht alles nach dem Schneeballprinzip und die Rückflussgelder, die können wir dann zum Teil wenigstens für kulturelle oder andere Maßnahmen nutzen. Wichtig sind die Jugendforen, dort wo es sie gibt, also in den Städten. Im Dorf gibt es leider kaum noch Jugend oder überhaupt keine. Wir haben weiter dieselben Sozialprobleme, weil unsere Gesellschaft veraltet ist. Deshalb Altenheime, Essen auf Rädern und alles, was zu diesem sozialen Bereich gehört. Also auf all diesen Gebieten wird das Forum weitermachen wie auch bisher.
Und eine letzte Frage. Sie haben bei der Vertreterversammlung Anfang Dezember vorgeschlagen, ein Museum der deutschen Minderheit in Rumänien, ein Minderheitenmuseum zu eröffnen.
Ich kam auf diese Idee in Dänemark. Ich war beim 30. Kongress der AGDM, der Arbeitsgemeinschaft deutscher Minderheiten. Es gibt diese von Dänemark bis Kasachstan. Und jedes Jahr wird in diesem Sinne ein Kongress abgehalten. Und dieser letzte im vorigen Herbst war in Dänemark, in Nordschleswig. Und da haben wir dieses Museum besucht, das die Deutschen aus Dänemark ein halbes Jahr vorher eröffnet haben. Sehr interessant. Die ganze Geschichte der Deutschen in Dänemark wird da abgerollt. Das auch bei der Eröffnung war sowohl der deutsche Bundespräsident als auch die dänische Königin. Also auf höchster Ebene wurde die Eröffnung getagt. Aber mich hat vor allem beeindruckt, wie dieses Museum gedacht wurde. Inklusive dunkle Aspekte aus der Geschichte, zum Beispiel die Nazizeit, wurde entsprechend dargestellt und man hat sich nicht vor der Geschichte gedrückt. Und da kam bei mir die Idee auf, ein Museum der deutschen Minderheit, wiederhole, der deutschen Minderheit, nicht nur der Siebenbürger Sachsen, also auch der Banater Schwaben, Sachsma-Schwaben, Buchenlanddeutschen, Dobruscha-Deutschen und so weiter, Landler, Zipser, ein Museum zu gründen in Hermannstadt. Wir sind dabei, ein Modell zu erstellen. Also wir müssen mal sehen, ob das überhaupt sich trägt. Erstens müssen wir eine Studie diesbezüglich machen, sehen, wie viel das kosten würde, um das Museum zu errichten. Und eine zweite Studie, wie das Museum sich dann weiter finanziell tragen kann. Denn kein Museum ist im Prinzip rentabel, wie jedwelche Kulturinstitution nicht rentabel ist. Kein Theater, keine Oper ist rentabel. Überall muss subventioniert werden. Selbst die Metropolitan Opera in New York, die muss subventioniert werden, obwohl jeden Abend vor vollem Haus gespielt wird. Also zuerst müssen wir diese Machbarkeitsstudie erstellen mit zwei Aspekten, Museumsgründung und Erhalt des Museums und sehen, ob sich das machen lässt. Falls es sich nicht machen lässt, machen wir ein virtuelles Museum. Wir haben ein solches Beispiel in Rumänien, das der Tataren. Das ist bedeutend einfacher und bedeutend billiger. Und unabhängig davon wollen wir ein Buch, wahrscheinlich in mehreren Bänden, erstellen über eben die deutsche Minderheit. Von Beginn 11. Jahrhundert in Siebenbürger Sachsen bis zur Gegenwart mit allen Aspekten, inklusive wissenschaftlich. Wir haben große Wissenschaftler hervorgebracht. Ich nenne da zum Beispiel nur Hermann Oberth, oder es gibt genügend, die Nobelpreisträger aus dem Banat, Hell oder die Frau Müller. Von allen Aspekten, nicht nur die Geschichte der deutschen Minderheit. Und jetzt sind wir dabei, eine Arbeitsgruppe diesbezüglich zu gründen, von Historikern, Museografen und so weiter, also von kompetenten Leuten, die sich mit diesen Aspekten beschäftigen sollen. Also die Idee beginnt zu sprießen. Ich habe die Idee in der letzten Vertreterversammlung, zuerst in der Vorstandssitzung und dann in der Vertreterversammlung zur Sprache gebracht. Deshalb kam es auch in die Presse. Das ist auch gut so. Und jetzt sind wir dabei, die Basis dieser beiden Sachen, also Buch und Museum, zu schaffen.
Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Funkmagazin.
Weiter geht's nun, werte Damen und Herren, ins Banat. Pünktlich zum 77. Jahrestag seit dem Beginn der Verschleppung der Rumänien-Deutschen zur Zwangsarbeit in die damalige Sowjetunion am 14. Januar 1945 veranstaltete das Demokratische Forum der Deutschen in Banat eine Gedenkfeier für die ehemaligen Russland-Deportierten am Freitag, dem 14. Januar 2022. Austragungsort war das Ada-Müller-Gutenbrunn-Haus in Temeswar, wo auch der Sitz des Vereins der ehemaligen Russland-Verschleppten ist. Sie hören einen Beitrag von Adriana Delan von Radio Temeswar.
Das Ada-Müller-Gutenbrunn-Haus in Temeswar ist das Zentrum des banat-schwäbischen Lebens vor Ort. Das imposante Gebäude neben dem Botanischen Garten beherbergt die Sitze des Deutschen Regionalforums Banat und des Temeswarer Forums sowie weiterer Einrichtungen der deutschen Gemeinschaft, aber auch das Altenheim der Ada-Müller-Gutenbrunn-Stiftung und einen großen Festsaal für Kulturveranstaltungen. Im Vorhof des Hauses in der George-Laser-Straße ist seit mehreren Jahren das Denkmal der ehemaligen Russland-Verschleppten. Das diesjährige Programm der Gedenkfeier begann eben dort mit einer kurzen Andacht, gehalten vom Vorsitzenden des Vereins der ehemaligen Russland-Deportierten, Ignaz Bernhard Fischer.
Wir haben dieses Monument hier errichtet. Und das Wichtige, was wir damit sagen wollen, steht da unten. Freiheit, Rechte und Würde des Menschen sind unantastbare geistige Werte, die immer und überall geschützt werden müssen. Und wenn die Menschheit das einhält, dann wird es keine Deportation mehr geben. Und dann braucht man keine solche Gedenksteine errichten.
Grenze legten das Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar sowie das Demokratische Forum der Deutschen aus dem Banat und das Forum der Banater Berglanddeutschen nieder. Die Gedenkfeier wurde im Festsaal des Ada-Müller-Gutenbrunn-Hauses fortgesetzt, wo mehrere Ehrengäste der Einladung der Veranstalter Folge leisteten. Die Anwesenden begrüßte als Gastgeber der Vorsitzende des Deutschen Regionalforums Banat, Johann Fernbach.
Die Gründe für unser Hiersein gehen in gleich zwei Richtungen. Zum einen gedenken wir den Opfern der Deportation, ganz einerlei, ob sie da verstorben oder nach leidvollen Jahren heimgekehrt sind. Zum anderen ist es ein Mahnen gegen Krieg und Verbrechen dieser Art, die die Folge eines solchen Krieges waren.
Eine kurze Ansprache hielt auch der Vizekonsul der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar, Siegfried Keilhausen.
Lassen Sie uns das Unrecht nie vergessen. Lassen Sie uns das Geschehene auf immer eine Mahnung sein. Lassen Sie uns stets all derer bedenken, die unter der Vertreibung gelitten haben.
Der Vorsitzende des Vereins der ehemaligen Russland-Verschleppten, Ignaz Bernhard Fischer, hat als Jugendlicher die vollen 5 Jahre Zwangsarbeit durchgemacht. Jetzt ist er 95 Jahre alt, doch an die Geschehnisse vor 77 Jahren erinnert er sich, als ob sie gestern gewesen wären.
Das Wichtigste für Sie war unsere Arbeitskraft. Die wollten Sie haben und ausnützen. Und darum haben Sie uns in die Waggons gebracht und darum wurden wir streng bewacht. Bis wir im Lager waren, im Stacheldraht des Arbeiten. Natürlich stand hinter uns nicht immer ein Wachposten, der uns anhalten sollte. Die Sowjets hatten ein besseres System. Der bessere Antreiber ist nicht der Soldat mit der Peitsche hinter dir, sondern der Hunger im Leib, der dich will. Sie hat es ja, die Hertha Müller in ihrem Buch Atemschaukel, da geschrieben, dass ein Hungerengel den Menschen ständig begleitet hat. Ja, sie hat recht, es war wie. Jeden Tag war der Hungerengel neben uns wie ein Schutzengel. Nur hat uns nicht geschützt. Aber nicht nur der Hungerengel war neben uns, auch der Kälteteufel. Denn im Winter, wir sind ja ohne solche Ausrüstung dorthin gekommen. Unsere Kleider, die sind ja auch zerrissen. Ich habe in der ganzen Zeit einmal eine Hose und ein Hemd bekommen, in 5 Jahren. Und wie sollten wir uns dagegen den Winter gegen die Kälte schützen? Ich musste von Russen betteln, dass ich eine alte Hose und einen Rock bekommen habe, damit ich ja nicht dort erfriere. Und dann war auch noch die Lumpenhetze, denn unsere Kleider und Schuhe, die sind der Reihe nach zerrissen. Und bei diesem, da sind so viele Leute der Reihe nach gestorben. Es war kein Schrecken mehr für uns. Es war ein alltäglicher Erlebnis, dass der eine oder andere einfach zu Grabe getragen wurde. Und wie wurde er? Die Kleider wurden ihm vom Leib genommen. Keiner durfte mit Kleidern beerdigt werden, denn die konnten ja noch andere tragen. Man kann jetzt eine Statistik machen. Etwa 20% sind dort gestorben. Das waren alles junge, kräftige Menschen. Und die sind die meisten an Dystrophie gestorben. 40% sind vorzeitig durch Krankentransport abgeschoben worden. Und von nur 40% haben das bis zu Ende ausgehalten. Die doch im allerbesten Alter waren, von 17 Jahren bis zu 45 Jahren.
Mit dabei waren auch Vertreter der Kommunalverwaltung, der Vizepräsident des Temescher Kreisrates Christian Mosch und der Bürgermeister der Stadt Temeswar Dominik Fritz, der die Gelegenheit nutzte, um dem Vorsitzenden des Vereins der ehemaligen Russlandverschleppten für seine gesamte Tätigkeit zu danken.
Sie schaffen es, den Schmerz und die Verzweiflung in Worte zu packen. Sie schaffen es, eine Sprache zu finden für das, was passiert ist, und damit schaffen Sie die Voraussetzung dafür, dass wir nicht vergessen und dass wir den Opfern ihre Würde zurückgeben. Und dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken.
Die Gedenkfeier beinhaltete auch eine Ehrung. Zum 77. Jahrestag seit dem Beginn der Russlandverschleppung der Rumäniendeutschen verlieh das Demokratische Forum der Deutschen im Banat seine höchste Auszeichnung, die Ehrennadel in Gold, gleich zweimal. Für die langjährige gute Zusammenarbeit und die Unterstützung des Abgeordneten des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, besonders bei der Verabschiedung der Gesetze 130 und 223 im Jahr 2020, für die Entschädigung der Nachkommen ehemaliger politisch Verfolgter, der Russlandverschleppten und der Balagan-Deportierten, erhielten die Ehrennadel in Gold der Abgeordnete der jüdischen Gemeinschaft Silvio Wechsler und der ehemalige parlamentarische Vertreter der serbischen Minderheit Slavoljub Adi. Es geht dabei um die Gesetze zur Entschädigung der sogenannten Kinder ohne Kindheit, die als Nebenopfer des damaligen kommunistischen Regimes gelten. Die Laudationen sprach der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganz, die Ehrennadel in Gold überreichte der Vorsitzende des Banater Forums, Johann Fernbach.
Ich glaube, in primul rând este un simbol al legăturii și al prieteniei care leagă atât cele două minorități la nivel național.
Für den Abgeordneten der jüdischen Gemeinschaft Silvio Wechsler ist die Auszeichnung ein Symbol der Freundschaft zwischen der jüdischen und der deutschen Minderheit in Rumänien sowie der engen Freundschaft zwischen den beiden Abgeordneten. Die gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Minderheiten in Temeswar könnte als Muster landesweit angewandt werden, sowie als Kooperationsmodell zwischen der rumänischen Gesellschaft und den Minderheiten dienen, so Silvio Wechsler weiter.
Pentru mine înseamnă într-adevăr o mare, mare onoare și o mare, mare bucurie.
Für den ehemaligen Abgeordneten der serbischen Minderheit Slavoljub Adnac ist die Verleihung der Ehrennadel in Gold des Deutschen Regionalforums Banat eine große Ehre und Freude. Durch die Gesetze, die die drei Abgeordneten gemeinsam erarbeitet haben, wird nun eine Wiedergutmachung für die Familien bzw. die Kinder der von den kommunistischen Behörden direkt Persekutierten erstellt, da die Verfolgung damals umfangreich und langfristig war. Unrecht passiert leicht, die rechtliche Wiedergutmachung ist schwierig und erfolgt nie gänzlich, so der ehemalige Abgeordnete der serbischen Minderheit Slavoljub Adnac. Die gute Zusammenarbeit zwischen den drei Minderheitenparlamentariern hob auch der Abgeordnete des Deutschen Forums Ovidiu Ganz hervor.
Diese Zusammenarbeit ist eine Verlängerung eigentlich der Art und Weise, wie wir hier im Banat das schon immer verstanden haben, zu leben. In diesem Fall sind das der Jude, der Serbe und der Deutsche. Das ist eine Facette der Normalität. Wir versuchen, sie in der Fraktion der nationalen Minderheiten zu leben und von dort aus dem gesamten Parlament und der gesamten Gesellschaft irgendwie zu transferieren. Es ist aber auch ein Beispiel einer effizienten Zusammenarbeit. Ein konkretes Beispiel, wie wir zusammen es geschafft haben, diese zwei wichtigen Gesetze durchzuringen im Parlament, sodass inzwischen 60.000, aber es werden mehr Menschen davon Nutzen haben werden. Eine moralische wie auch eine materielle Wiedergutmachung der Opfer des ehemaligen kommunistischen Regimes, der Verschleppung in die ehemalige Sowjetunion bzw. in den Balkan. Also wir haben dadurch bewiesen, dass unsere Zusammenarbeit auch konkrete Früchte tragen kann und ich bin sehr stolz drauf.
Eine scharfsinnige Schlussfolgerung der gesamten Gedenkfeier zog der Bürgermeister der Stadt Temeswar, der Bundesdeutsche Dominik Fritz.
Wir haben heute gelernt, dass es wichtig ist, dass wir diese Erinnerung wachhalten, dass wir den Zeitzeugen zuhören, die es noch gibt, denn es gibt ja immer weniger. Aber ich glaube, wir haben heute auch eine andere Lektion noch gelernt. Es wurden ja ausgezeichnet zwei Abgeordnete, ein ehemaliger, ein aktiver Abgeordneter der jüdischen Gemeinschaft, der serbischen Minderheit. Dass es eben wichtig ist, dass wir auch solidarisch sind miteinander. Denn diese Menschenrechtsverletzungen, diese Verletzungen der menschlichen Würde, die wir damals 1945, 1951 gesehen haben, die betreffen uns alle. Wenn es einem Menschen quasi aufgrund seiner ethnischen Zugehörigkeit Unrecht getan wird, dann wird uns allen Unrecht getan. Und genau diese Solidarität brauchen wir. Und ich hoffe natürlich, dass das gute Beispiel auch hier in Temeswar, der Zusammenarbeit zwischen den Minderheiten und zwischen den unterschiedlichen Ethnien und Religionen, dass wir das auch in die Zukunft tragen können.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den nächsten Aufenthalt machen wir nun, werte Damen und Herren, in Ungarn. Das Österreichische Kulturinstitut nahm im Jahr 1977 seine Tätigkeit in Budapest auf. Im Jahr 2001 erfolgte die Umbenennung in Österreichisches Kulturforum Budapest. Das ganze Jahr über bietet das Österreichische Kulturforum Budapest vielseitige Programme für jeden Interessenbereich an. Auch derzeit gibt es Projekte, die bereits begonnen haben oder gerade in Vorbereitung sind. Was das Österreichische Kulturforum Budapest aktuell anbietet, darüber befragte Melita Hengel von Radio 5 Kirchen den Direktor des Instituts, Christian Autengruber.
Wenn wir jetzt auch über die Veranstaltungen ein bisschen sprechen, auf der Webseite vom ÖKF kann man lesen, dass es sozusagen traditionelle Veranstaltungsreihen auch gibt, wie zum Beispiel den Buchclub, das Forumkino der Klassikkonzerte. Plant man vielleicht auch diese in diesem Jahr fortzusetzen?
Ja, natürlich, die werden alle fortgesetzt. Das wird es alles weitergeben mit einer kleinen Einschränkung des Buchclubs. Der hat schon sehr gelitten, dass es sehr lange nicht stattfinden konnte. Und es gab bei den Literaturinteressierten doch einige Bedenken. Aber alle anderen regelmäßigen Formate, die wir immer haben, wie zum Beispiel das Forumkino, die Klassikkonzerte, die Jazzkonzerte im BMC, im Budapest Music Center und so weiter, die werden alle fortgesetzt. Und wir haben wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht damit im zweiten Halbjahr des letzten Jahres.
Es gibt aktuell auch eine Ausstellung, die noch seit dem 7. Dezember des vergangenen Jahres in Budapest läuft, nämlich öffentliche Ausflüge. Was muss man sich denn hinter diesem Titel vorstellen?
Das ist eine Ausstellung, die sich mit Kunst für den öffentlichen Raum beschäftigt und auch mit Denkmälern. Die ist, würde ich sagen, gesellschaftspolitisch sehr aktuell und sehr relevant, weil ja der öffentliche Raum, in dem wir uns bewegen, auf Straßen und Plätzen durchaus umkämpft ist, mit Denkmälern, auch wie wir ihn nutzen, mit Verkehr, kommerziell oder nicht kommerziell. Und Studierende MOME, Universität für Design in Budapest und der Akademie für angewandte Kunst in Wien, haben sich Gedanken gemacht über Kunst für den öffentlichen Raum und über Ideen für Denkmäler aus ihrer Sicht. Und das ist wirklich eine sehr relevante Ausstellung geworden, darüber nachzudenken mit diesen künstlerischen Arbeiten, wie wir mit dem öffentlichen Raum umgehen, wie wir ihn nutzen, wie wir ihn nutzen könnten, welchen Raum Kunst auch hat, ob wir die Kunst nur in Museen wahrnehmen oder eben vielleicht auch mal außerhalb von klassischen Räumen, wo wir Kunst sonst erleben. Und ich glaube, sie fördert so das kritische Nachdenken, was im öffentlichen Raum möglich ist und was dort möglich sein sollte. Also sie ist weiterhin immer geöffnet bis Ende Jänner zu den Öffnungszeiten des Kulturforums oder auch nach Voranmeldung und wir freuen uns immer über Besucher.
Ja, diese Ausstellung kann man bis zum 26. Januar besichtigen und daneben beginnt auch schon ein anderes Projekt und zwar auch Österreich ist am Internationalen Dokumentarfilmfestival vertreten. Welcher Film wird da denn gezeigt?
Dort haben wir eine österreichisch-israelische Koproduktion, die heißt Liebe war es nicht. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film, weil er ein Thema aufgreift, das, glaube ich, ein sehr heikles ist und sehr oft verschwiegenes und ein sehr schwieriges, nämlich welchen Blick man werfen soll auf Liebesbeziehungen in Konzentrations- und Vernichtungslagern, in dem Fall einer jüdischen deportierten Auschwitz-Insassin, die sich in einen SS-Offizier verliebt hat, oder eigentlich war es umgekehrt, muss man sagen. Es ist ganz schwierig, ob man in diesem Zusammenhang überhaupt von Liebe sprechen kann, in diesem Abhängigkeitsverhältnis. Und der Film greift eben wirklich so eine wahre Geschichte auf und auch, was alles dran gehängt ist. Also die Stigmatisierung zum Beispiel auf einer Seite, auf der anderen Seite auch das Ausnutzen sowohl des Machtverhältnisses im Konzentrationslager, aber auch danach, dass es um Gerichtsverhandlungen ging gegen SS-Täter, die dann gehofft haben, dass diese Liebesbeziehung ein positiver, wie soll man sagen, positiver Input für das Gerichtsverfahren herauskommen kann, was natürlich für jede normale Liebesbeziehung einfach unerträglich ist, so eine Überlegung und solche Zugänge zu einer Liebesbeziehung. Also es ist ein sehr, glaube ich, ein sehr relevanter Film zu einem Thema, das gar nicht oft bisher thematisiert wurde.
Ja, ein sehr starkes Thema, auf jeden Fall auch in Filmform gezeigt. Aber ich nehme an, dass die Präsenz von österreichischen Filmen bei diesem Festival jetzt nicht neu ist. Sieht man dann jedem Jahr Filme aus Österreich?
Das ist ganz unterschiedlich, wie österreichische Filme den Weg in das Festival finden. Manchmal schlagen wir Filme vor, die gerade aktuell sind in Österreich, also neu am Dokumentarfilmmarkt sozusagen. Manchmal schlägt das Festival auch von sich aus Filme vor, die sie schon über ihre Kanäle gefunden haben. Das ist ganz unterschiedlich. Aber wir sind bei diesem Dokumentarfilmfestival schon öfters dabei gewesen.
Ja, und ein Thema möchte ich aus Sicht des ÖKF noch unbedingt ansprechen. Ebenfalls auf der Webseite habe ich gesehen, dass ein 20-jähriges Jubiläum gefeiert wird, und zwar für ein Förderprogramm für junge, aufstrebende Musikerinnen und Musiker. Worum geht es denn dabei?
Ja, das ist das New Austrian Sound of Music Programm. Wir haben im Kunst- und Kulturbereich generell verschiedenste Förderprogramme, und New Austrian Sound of Music ist, glaube ich, kann ich sagen, das erfolgreichste Programm für Nachwuchsmusikschaffende. Da wird alle 2 Jahre kuratiert von, also Kuratorinnen und Kuratoren, Nachwuchsmusiker ausgewählt in den unterschiedlichsten Genres von Klassik, Pop, Weltmusik, Jazz, Elektronik, ganz unterschiedlich. In diesen Genres werden die Musiker ausgewählt, und wir an den österreichischen Kulturforen im Ausland, inzwischen 30 Stück, und an den österreichischen Botschaften im Ausland versuchen, diese Musikerinnen und Musiker prioritär zu vermitteln. Also zum Beispiel, es gibt ja in Ungarn eine Reihe von ausgezeichneten, beeindruckenden Musikinstitutionen, die sich auch immer wieder für ausländisches Musikschaffen interessieren. Und wenn wir gefragt werden, dann versuchen wir prioritär eben Musikerinnen aus diesem Programm dort unterzubringen und eben nach Ungarn einzuladen. Und dieses Programm ist so erfolgreich, also es wird wirklich von Bewerbungen überschwemmt, alle 2 Jahre. Und auch wir in Ungarn am Österreichischen Kulturforum in Budapest haben wirklich sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Also dass das Interesse daran wirklich sehr groß ist. Also zum Beispiel in unserer Jazz-Kooperation mit dem Budapest Music Center kommt ein Großteil der Musikerinnen und Musiker, die hier in Budapest auftreten, aus diesem Programm.
Und im Zusammenhang mit diesem Programm ist jetzt auch eine neue CD entstanden.
Genau, die bietet einen Querschnitt aus allen ausgewählten Musikgruppen, aus allen Bands über die letzten 20 Jahre, um so einen Eindruck zu bekommen, wer da schon mitgemacht hat. Und das Beeindruckende ist wirklich, dass da einige Bands dabei sind, die inzwischen große Namen geworden sind, also die auch unsere Unterstützung gar nicht mehr brauchen, weil sie einfach am Anfang den Weg in dieses Programm gefunden haben und danach einfach selbstständig ihren Weg gegangen sind durch die ganze Welt und bekannt wurden. Und das freut uns natürlich auch, dass ein Programm so gut angenommen wird. Also dieses Programm ist wirklich ein ganz positives, würde ich sagen.
Sie haben es angesprochen, es gibt viele Künstler, die dann ihren eigenen Weg gehen. Besteht aber auch im Nachhinein noch ein Kontakt zum ÖKF?
Ach, immer wieder. Die melden sich, auch wenn sie ohne unsere Hilfe oder ohne unsere Unterstützung nach Ungarn kommen, dann schauen die bei uns vorbei, weil wir ja das Glück haben, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die teilweise schon sehr lange in ihren Fachbereichen tätig waren. Gerade mein Kollege Fabian Wörösch, der den Musikbereich betreibt, macht das schon seit vielen, vielen Jahren, und da entwickeln sich einfach schon lange Kontakte, und wenn die dann in Ungarn sind, dann melden die sich auch von sich und schauen bei uns vorbei, und das freut uns natürlich sehr.
Funkmagazin.
Wir verbleiben auch mit dem nächsten Beitrag in Ungarn, werte Damen und Herren. Die Gemeinschaft junger Ungarndeutscher ist die Jugendorganisation der Ungarndeutschen und blickt schon auf viele Jahre ihres Bestehens zurück. Die vergangenen zwei Jahre stellten auch die GJU vor Herausforderungen, doch die Arbeit wurde voller Enthusiasmus und Energie fortgesetzt. Über die Projektpläne für das aktuelle Jahr erzählte unserer Kollegin Melita Hengel von Radio 5 Kärchen, die Präsidentin der Gemeinschaft junger Ungarndeutscher, Blanca Jordan.
Pläne muss man ja schon immer am Ende eines Jahres für das nächste Jahr schmieden und die GJU hat bestimmt auch schon ihre Förderanträge für das Jahr 2022 gestellt. Welche Projekte sind denn für dieses aktuelle Jahr geplant?
Jetzt im Januar haben wir eine Renovierung und Aktualisierung unserer Homepage vorbereitet und wir haben vor, diese Homepage erneuern und ein bisschen aktualisieren, weil wir sind nicht Experten und deshalb war es einfacher, unsere Facebook-Seite zu ändern. Aber jetzt nehmen wir Zeit und Geld dafür, unsere Homepage zu aktualisieren. Und wir übersetzen alles in Deutsch und wir hochladen die Fotos. Es ist ein großes Projekt jetzt und im Februar haben wir vor, diesen Online-Sprachkurs wieder zu veranstalten, weil es sehr beliebt war. Und im April haben wir vor, endlich nach Quebec zu fahren, weil wir schon seit Jahren planen, ein Wochenende dort zu verbringen. Aber wir konnten wegen der Pandemie leider nicht machen. Und wir wollten unser strategisches Wochenende in Quebec halten. Im Mai haben wir unsere Vorversammlung. Diese Veranstaltung wird in St. Martin stattfinden, bei unserem Freundeskreis. Im Juni veranstalten wir zusammen mit WUK ein Camp für Kinder. Es wäre in 5 Kirchen. Und im Juli haben wir vor, einen Schüleraustausch nach Deutschland zu machen. Wir haben da eine Partnerorganisation, Jugendcafé Ostbevern. Und wir waren schon einmal dort mit 12 Kindern. Aber leider wegen der Pandemie konnten wir nicht reisen. Im letzten Jahr, im August, planen wir unsere traditionelle Fahrradtour. Wir würden gerne nach Satmar fahren und dort die deutsche Nationalität kennenlernen. Aber weil es im Ausland liegt, konnten wir bisher nicht machen. Wir wollten nicht riskieren, Ausland zu fahren. Aber wir hoffen, dass endlich in 2022 Satmar besichtigen können. Und im September erhalten wir ein Fortbildungswochenende für Multiplikatoren im Torian. Und im November werden wir ein Adventswochenende wieder organisieren im Gerächlok. Und zuletzt haben wir vor, ein Vorsilvesterfeier in Vercés zu organisieren, wenn es möglich wird.
Seit vielen, vielen Jahren besteht ja ein sehr guter und ein sehr enger Kontakt mit dem Bundesministerium des Innern, der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen oder auch mit dem Verein Ungarndeutscher Kinder. Ist auch für dieses Jahr die Fortsetzung dieser Zusammenarbeit geplant?
Ja, wie Sie schon erwähnt haben, diese Beziehung hat eine lange Geschichte und BMI finanziert uns und wir möchten auch diesen engen Kontakt mit Landesverwaltung der Ungarndeutschen und auch mit Verein für Ungarndeutsche Kinder auch halten und kooperieren, zusammenarbeiten, auch in diesem Jahr.
Sie haben auch die GJU-Multiplikatoren erwähnt. Das sind, wenn ich richtig informiert bin, sozusagen die jugendlichen Helfer bei der GJU, also die nicht im Präsidium mitwirken, aber doch sehr engagierte Jugendliche für die GJU sind. Worin bestehen denn die Aufgaben von diesen Jugendlichen?
Sie sind unsere Helfer und sie sind auch Freiwillige. Jetzt haben sie nicht so viel zu tun in diesem Online-Welt und in diesem abgesagten Programm. Aber wenn wir etwas organisieren, sie helfen uns beim Durchführung. Sie sind sehr engagiert und wir können zum Beispiel zusammen Ideen sammeln.
Für Jugendliche ist es ja immer interessant, wenn man irgendetwas mit dem Computer oder mit Facebook oder irgendwelchen virtuellen Medien machen kann. Kann man die Multiplikatoren auch in diesem Sinne für die Arbeit begeistern? Also können sie auch im Online-Bereich der GJU vielleicht helfen?
Ja, wir hatten auch ein Projekt, das heißt, wir haben ein Maskottchen und wir haben eine Instagram- und Facebook-Seite für diese Maskottchen gemacht. Und es war ihre Aufgabe, diese Seite zu handeln und zu posten. Unsere Idee war, diese Maskottchen immer mit uns bringen und an verschiedenen Ortschaften Fotos machen und über die Erlebnisse dieser Maskottchen auf diesen Seiten posten. Aber leider haben wir im letzten Jahr nicht so viel mit diesen Maskottchen verbringen. Und deshalb hat auch diese Aufgabe ausgefallen. Aber es war eine Idee, dass diese Seite von Multiplikatoren handelt.
Und im letzten Jahr hatte die GJU noch einen Aufruf gestartet, dass man neue Freundeskreise für die GJU gewinnen möchte. Wird dieser Aufruf vielleicht auch in diesem Jahr fortgesetzt? Können sich noch neue Freundeskreise anschließen?
Letztes Jahr war diese Kampagne erfolgreich und wir haben neue Menschen und neue Freundeskreise kennengelernt. Ja, ich kann sagen, dass es ein Erfolg war, aber trotzdem, es wäre auch besser, wenn wir diese Menschen und Freundeskreise persönlich kennenlernen können. Ich hoffe, dass wir vielleicht in diesem Jahr auch neue Freundeskreise haben, aber ich hoffe, dass wir die Freundeskreise, die in dem letzten Jahr angeschlossen haben, besucht werden könnten. Und ja, ich denke, wir haben vor keine Kampagne darüber, aber vielleicht wir können das machen in ein paar Monaten oder sowas.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Mit dem nächsten Beitrag kehren wir nach Temeswar zurück. Erst die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig Kultur für uns ist. Denn erst als die Theater- und Konzertsäle, Kinos und anderweitige Kulturinstitutionen geschlossen haben, ist uns bewusst geworden, was wir auch nur vorübergehend verloren haben. Die Pandemie ist nicht vorbei, aber die Zeiten ändern sich zum Guten. Und beim Deutschen Staatstheater Temeswar ist die erste Premiere der aktuellen Spielzeit ein Lustspiel. Leons und Lena von Georg Büchner in der Regie von Niki Wolsch und mit einem Bühnenbild von Helmut Stürmer. Das Stück zählt zu den besten und meistgespielten Komödien der klassischen deutschen Literatur. Am DSDT wurde das Lustspiel zuletzt vor 2 Jahrzehnten aufgeführt. Die Premiere der Neuaufnahme fand Ende vergangenen Jahres statt und das Stück ist mehrmals im Spielplan des neuen Jahres präsent. Adrian Ardelan von Radio Temeswar hat sich das Stück bereits angeschaut.
Das Lustspiel Leons und Lena zählt zu den wichtigsten klassischen Komödien der deutschen Literatur. Georg Büchner schuf daraus eine politische Satire, wie diese bis zu seiner Zeit in Deutschland noch nicht gegeben hatte. Die Handlung spielt sich im imaginären Reich Popo ab, das von König Peter geführt wird, gespielt von Boris Gaza.
Der Mensch muss denken und ich muss für meine Untertanen denken, denn sie denken nicht, sie denken nichts.
Die Kostüme entwarf Ioana Popescu, das Bühnenbild Helmut Stürmer und für Regie zeichnet Niki Wolz verantwortlich, der am Deutschen Staatstheater Temeswar auch Hertha Müllers Niederungen inszeniert hat.
Jede Arbeit, die man fortsetzen kann, bringt etwas Geheimnisvolles. Die Arbeit war natürlich sehr schön, auch weil es nach einer Durchstrecke gekommen ist. Ja, es war ja diese furchtbare Zeit und jetzt kommen wieder die alten Geister zurück. Und es war natürlich für das Ensemble und für alle, die mitgearbeitet haben, so wie eine Wiedergeburt. Die künstlerische Arbeit war natürlich verschieden von der ersten Erfahrung, die wir da gemacht haben mit den Niederungen. Eben weil das Stück, das Material auch anders ist und das Ensemble hat sich auch verjüngt, hat neue Mitglieder.
Herr, ich habe die große Beschäftigung, müßig zu gehen. Ich habe eine ungeheure Fertigkeit im Nichtstun. Ich besitze eine ungeheure Ausdauer in der Faulheit. Keine Schwüle schändet meine Hände. Der Boden hat noch keinen Tropfen von meiner Stirn getrunken. Ich bin ja noch Jungfrau. In der Arbeit.
Der Text ist sehr leicht zu lesen und schwer zu spielen. Man entdeckt immer wieder Sachen, die nicht ausgestellt oder offen sind, ja, und natürlich der ganze Untertext, der mitschwingt, den man immer wieder auch erfinden kann, aber der auch ein Echo der Zeit, in der er geschrieben wurde, ist, der bereichert das alles. Also es ist ein wunderbarer Text.
Dieses Stück ist dermaßen schön, aber auch dermaßen schwer zu interpretieren, weil es ist eine genaue Mischung zwischen Leichten und Schweren. Das ist ein Stück über Liebe, über Tod. Das ist von Büchner geschrieben in seiner Jugend. Und man spürt in dem Stück schon das kommende Genie Büchner. Aber man fühlt auch das postpubertäre Gefühl, das in dem Stück steht. Diese Mischung zwischen Revoluzzer und da könnte heute ein Punk auf der Straße sein. Das ist immer wieder überraschend, was das Stück alles in sich hat. Aber es ist keine larmoyante Komödie, es ist so eine Mischung zwischen Tragikomödie und Komödie und Poesie, sehr, sehr viel Poesie.
Der Mond sieht wie ein schlafendes Kind. Die goldenen Locken sind ihm mit Schlaf über das liebe Gesicht heruntergefallen. Oh, sein Schlaf ist tot. Wie der tote Engel auf seinem dunklen Kissen ruht und die Sterne gleich Kerzen um ihn brennen. Armes Kind, kommen die schwarzen Männer bald dich holen? Wo ist deine Mutter?
Deswegen habe ich auch zurückgegriffen auf einen sehr einfachen Raum, der in sich aufnehmen kann, Bilder. Und ich habe da zurückgegriffen auf eigene Bilder, auf Bilder von Paul Klee zum Beispiel. Diese Mischung zwischen Leichtigkeit und gleichzeitig auch bedeutungsschwangere Bilder, die er geschaffen hat in Zeiten des Bauhauses. Es sind ein paar Videos, die entwickelt sind von Paul Klee. Das war auch die Bedingung von der Intendanz, dass es ein Bühnenbild sollte, das nicht allzu schwierig aufzubauen ist auch, dass man eventuell auch mitnehmen kann und anderswo spielen kann. Und ich glaube, es ist insoweit gelungen, dass es die Leichtigkeit hat und Poesie hat. Und ich bin eigentlich zufrieden. Ich komme immer mit Freude hierher aufs Deutsche Theater. Übrigens, hier habe ich angefangen als Schauspieler. Ich war 17, 18 und da hatte ich meine ersten kleinen schlechten Rollen. Ich war ein sehr schlechter Schauspieler. Aber dann bin ich wieder zurückgekommen und komme immer wieder gerne zurück hier ans Deutsche Theater in Teresa.
Leons und Lena ist das erste Stück, das nach der Rückkehr von Lucian Vorschendan an der Leitung des Deutschen Staatstheaters Temeswar entstanden ist.
Die Premiere war mit viel Arbeit verbunden. Die Premiere bedeutet auch die Rückkehr dieses Hauses zu einem der bedeutendsten Autoren der deutschen Dramatik. Es ist nicht zufällig ein Lustspiel dieses Mal. Es war eine schöne Wiederbegegnung mit Niki Wolz. Es war eine schöne Wiederbegegnung mit Helmut Stürmer. Ich bin sehr froh über das Erreichte. Ich bin auch sehr froh, dass wir mit diesem Stück auf eine Ensembleleistung setzen können. Es sind sehr viele Kolleginnen und Kollegen aus diesem Ensemble in dieser Inszenierung zu sehen. Ich sage von ihrer besten Seite und das ist nicht wenig, gerade in diesen Zeiten.
Leons und Lena ist die Geschichte des Prinzen Leons von Popo, der die ihm völlig unbekannte Prinzessin Lena von Pipi heiraten soll. Eine Prinzessin, die genauso wie der Prinz wenig von der arrangierten Heirat hält. Die beiden lernen sich aber ohne voneinander zu wissen kennen und mögen sich sogar. Die Hauptpersonen werden von den DSDT-Schauspielern Silvia Török und Nico Becker dargestellt.
Langsam. Und jeder Tropfen Bluten ist seine Zeit. Und unser Leben ist ein schleichend Fieber. Für müde Füße ist jeder Weg zu lang.
Für müde Augen jedes Licht zu scharf. Für müde Lippen jeder Hauch zu schrieb.
Arbeit war entspannend, kann ich sagen. Was halt sehr aufgefallen ist bei diesem Projekt, ist vor allem, dass man den Spaß an der Arbeit immer wieder gefunden hat. Es gibt ja Projekte, die manchmal ernster behandelt werden oder wo es dann Sachen gibt, wo es dann so einige Verkrampfungen gibt, auch bei der Arbeit. Aber das habe ich bei diesem Projekt gar nicht verspürt. Der Niki Wolz, unser Regisseur, hat ja auch diese Art und Weise, Leute für sich zu gewinnen, ohne irgendwas groß dafür zu machen. Er ist einfach sympathisch und das bringt dann die Gruppe auch sehr schön zusammen. Und das hat dann sehr geholfen, auch bei einer sehr harmonischen Zusammenarbeit.
Der Regisseur Niki Wolz war sehr cool drauf. Wir haben die Arbeit mit ihm sehr genossen. Wir konnten einfach alles probieren und machen, was uns durch den Kopf ging. Und dann haben wir gesehen, ob das funktioniert oder nicht. Und das war sehr erfrischend.
Ha! Der Prinz! Die Prinzessin!
Die Prinzessin!
Lena
von Bibi!
Leons
von Bobo!
Leons und Lena ist das einzige Lustspiel von Georg Büchner und es beinhaltet Elemente der romantischen Komödie. Beim Deutschen Staatstheater Temeswar ist das einzige Stück dieser Art aus dem aktuellen Spielplan.
Ich mag diesen Stil so Commedia dell'arte mäßig super gerne und es hat mir auch ein bisschen gefehlt. Ich habe das schon sehr lange nicht mehr so gemacht. Ich kann nur sagen, dass ich totalen Spaß hatte.
Es macht Spaß. Ich muss ehrlich sagen, mir macht es mehr Spaß als an so ernsteren Stücken. Gut, das kann man natürlich nicht immer so sagen. Natürlich, wenn ich jetzt ein Lustspiel mache, dann will ich das nächste Mal was anderes machen. Man will ja immer das Neue. Aber es hat jetzt gut reingepasst, muss ich ehrlich sagen. Was halt aber ein Lustspiel auch so schön ist, ist, dass man die Sachen so frei behandeln kann und auch sehr viel von sich selbst reinstecken kann, in seine eigene Welt eintauchen kann, um das dann wieder von allen Perspektiven zu zeigen, die möglich sind.
Meine Herren, meine Gemahlin und ich bedauern unendlich, dass Sie uns heute so lange zu Diensten gestanden sind. Ihre Stellung ist so traurig, dass wir um keinen Preis Ihre Standhaftigkeit länger auf die Probe stellen möchten. Wir gehen jetzt nach Hause. Aber vergessen Sie Ihre Reden, Predigten und Verse nicht, denn morgen fangen wir in aller Ruhe und Gemütlichkeit den ganzen Spaß noch einmal von vorne an.
Funkmagazin.
Mehr als 200 Orgeln stehen in den Gotteshäusern der Evangelischen Landeskirche in Rumänien. Wo die Orgel noch in einem guten Zustand ist, werden regelmäßig auch Konzerte veranstaltet. Auch in Sächsisch-Regen, wo laut der Orgeldatei der Evangelischen Kirche ein Instrument steht, das 1849 von Karl Schneider gebaut wurde. Die Orgel wurde später mehrmals umgebaut und restauriert, im Jahr 1923 vom berühmten Orgelbauer Karl Einschenk. Auch wenn eine Orgel vom selben Orgelbauer stammt, hat jedes Instrument seine eigenen Besonderheiten. Deshalb ist es für die Organisten besonders wichtig, einiges über die Geschichte der Orgel zu wissen und sie mehrmals auszuprobieren. Die aus Deutschland stammende Liv Müller ist seit 2008 Organistin in Bertelm. Vor einem Orgelkonzert in Sächsisch-Regen entstand folgendes Gespräch. Sie hören eine Reportage von Christina Molnar, Mitarbeiterin bei Radio Bukarest.
Das ist schon wichtig zu wissen. Es gibt ja auch eine Orgeldatei oder auch ein Buch, was ich bekommen habe, wo dann auch erstens das Alter stehen, wer sie gebaut hat und auch die Register oft einzeln stehen. Zum Beispiel in der Orgeldatei stand auch ein Vermerk, dass die Posaune hier passt, sehr laut ist. Das ist auch gut zu wissen. Ich habe dann jetzt auch ein Stück, wo einmal ein Choral im Bass kommt in der Posaune. Dann hört man die auch gut. Dann weiß man, dass man das dann auch hört. Hier hatte ich eine Fehlinformation am Anfang. Ich dachte, das wäre die größte Orgel, die Karl Einschenk selber gebaut hat. Inzwischen habe ich aber gelesen und auch gehört, dass sie eigentlich auch schon vorher da war und Karl Einschenk sie einfach nach seinem Geschmack noch umgebaut hat. Und also ich erkenne sehr viele typische Einschenk-Merkmale hier. Er muss schon sehr, sehr viel selber eingegriffen haben hier. Aber es ist auf alle Fälle gut zu wissen, was für eine Art Orgel und aus welchem Jahr sie ist.
Was muss man über diese Orgel aus Sächsisch-Regen wissen, außer dem, was Sie jetzt schon erwähnt haben?
Also sie ist eine sehr große Orgel mit vielen Registern. Auch der Prospekt, finde ich, ist sehr besonders auch mit dieser Äußere an sich schon. Es ist sehr schön und es ist eine Orgel, also für den Organisten ist es bestimmt sehr interessant und wichtig zu wissen, dass sie eine Walze hat und einen Schweller. Also ein Schweller ist schon an manchen Orgeln dran, aber eine Walze ist doch, in Siebenbürgen gibt es nicht so viele, nur in den großen, zum Beispiel in Hermannstadt und in Kronstadt. In meiner Region zum Beispiel gibt es keine, um Mediasch herum. Das heißt, man kann, ohne dass man Register ziehen muss, schnell, kann man ein Crescendo, ein großes Crescendo auf der Orgel machen. Das Typische für die Orgel ist ja, dass man eigentlich nicht wie auf dem Klavier laut und leise spielen kann, Effekt mit den Fingern, dass man die Tasten sanfter oder härter anschlägt. Man muss das mit den Registern einstellen und dann muss man eben, kann man nur stufenweise so, dass man die Register drückt. Aber durch diese Walze kann man das sozusagen zwar auch mit Stufen, aber doch an einem Schwung gestalten. Da muss ich die Orgel immer anmachen. Kann man das auch wieder zurück natürlich machen. Und für den Organisten gibt es da auch eine Anzeige. Das wäre dieses Rad. Da sieht man von 0 bis 12. Also ich das sind, weiß nicht, ob das genau exakt Register sind, aber es sind sozusagen Lautstärken. Dann sieht man, ob man noch Kapazität hat oder ob man, wie zum Beispiel, wenn man es in einem Stück... Das ist etwas Besonderes, diese Orgel. Und es ist sicher gut zu wissen, aber das ist auch typisch für die Zeit, dass das zweite Manual wirklich sehr leise ist im Vergleich zu dem Hauptmanual. Also hier muss man fast alle Register ziehen, wenn man so einen bestimmten Effekt mit dem einem lauteren Hauptmanual haben möchte. Es gibt Spielhilfen auch, diese etwas moderneren Orgeln, die kann ich dann im letzten Stück sehr gut verwenden. Da habe ich, der vorletzte Teil des Stückes ist sehr leise und nachher habe ich ein lautes Finale, wo ich die ganze Orgel brauche und dann gibt es verschiedene Knöpfe für Piano, Mezzoforte, also mittellaut, laut und sehr laut. Und da muss ich einfach auf diesen sehr laut Knopf drücken, kann das auch demonstrieren. Weil ich auch beide Manuale brauche und beide sind leise. Und dann kann ich sofort laut weiterspielen, ohne dass eine ewige Pause entsteht, wo ich dann die Register schnell runterdrücken muss. Das ist der Vorteil von diesen Orgeln.
Man spricht ja in Siebenbürgen von einer Orgellandschaft. Inwieweit ist es Ihnen gelungen, diese Landschaft kennenzulernen? Sie waren ja jetzt in vielen Ortschaften, haben an vielen Orgeln gespielt.
Dadurch, dass ich im Kirchenbezirk Mechersch angestellt bin, habe ich natürlich die Chance, viele Orgeln kennenzulernen. Obwohl es eben oft auch in Gemeinden etwas kaputte Orgeln sind, aber die man gerade noch so ein bisschen bespielen kann. Und im Winter sowieso ist es dann im Gemeinderaum mit Keyboard. Aber man sieht sie im Sommer, hat man schon Gelegenheit. Und es gibt ja leider auch Orte, wo dann keine Gemeinde mehr ist oder selten Gottesdienst ist, wo aber auch noch Orgeln stehen. Zum Beispiel in Scharosch, kurz vor Birtheim, da steht eigentlich eine schöne intakte Orgel. Oder in Meschen ist auch sehr selten Gottesdienst, war dieses Jahr einmal Gottesdienst. Das ist eigentlich die Schwesterorgel der Birtheimer Orgel. Also auch eine sehr große Orgel, eine romantische auch. Und es ist schade, dass sie nur so selten gespielt wird. Die Pfarrerschaft hatte versucht im Bezirk Mediasch, dass man so das auch anbietet. Es war nun gerade kurz vor der Pandemie, dass dann Touristen anfragen können, eine bestimmte Orgel oder wenn sie gerade irgendwo sind, dass sie eine Orgel kennenlernen, dort ein Konzert, eventuell noch Kaffee und Kuchen, solche touristischen Angebote waren da in Planung. Das muss jetzt erst wieder losgehen. Vor der Pandemie war zum Beispiel in Baßen eine gute Zusammenarbeit mit einem Gästehaus einer touristischen Firma, wo es doch sehr regelmäßig Touristengruppen gab, die das so in einem Paket auch ein Orgelkonzert hatten, sodass meine Kollegin und auch der Burkhard Wenzel, der Orgelbauer in unserer Region, der auch Orgel spielt, und ich dann öfters im Wechsel dort auch diese kleinen halbstündigen Konzerte gemacht haben. Was jetzt auch meine Spezialität ein bisschen ist, solche kleinen Konzerte mit kurzen Stücken, mit vielseitigen Stücken.
Mehr als 200 Orgeln gibt es in den evangelischen Kirchen aus Siebenbürgen. Einige dieser Instrumente konnten repariert oder restauriert werden. Liv Müller hatte schon die Möglichkeit, einige auszuprobieren. Doch es sind Instrumente, auf denen sie gerne zum ersten Mal oder auch nochmals spielen würde.
Ich war einmal kurz an einer sehr schönen Orgel, die auch von, wie in Reichesdorf, von Brause stammt, aber dann von einem romantischen Orgelbauer bearbeitet worden ist. In Rosenau bei Kronstadt, Rischenhof. Ne? Die klangen so, das zweite Manual, es klang sehr schön. Also das ist eine kleinere Orgel, so, aber da könnte ich mir vorstellen, dass ich die gerne einmal ein Konzert dort spielen würde oder einfach nochmal für mich auch einfach mal drauf spielen möchte. Ich habe einmal auf der Sauerorgel in Hermannstadt spielen dürfen. Das war gar nicht so einfach mit den vielen Registern. Also das könnte ich mir vorstellen, vielleicht einmal, wenn ich viel Zeit habe, dass ich das auch gerne nochmal probieren möchte, dass ich das auch dann wirklich richtig mit den Registern auch gut schaffe. Damals ist mir irgendetwas nämlich durch die Kombination, die man dann machen kann und die technischen Sachen, ist mir da etwas verloren gegangen, die Posaune in einem Stück, wo sie brauchte. Das würde ich gerne noch einmal revidieren, richtig machen. Natürlich die Buchholzorgel in Kronstadt würde ich nicht im Konzert vielleicht aber auch einmal gerne ausprobieren. So. Aber ich denke, wahrscheinlich liegen mir die kleineren Orgeln noch mehr. Da gibt es also die historischen. Ich bin eigentlich schon ganz gut zufrieden, weil ich eine schöne historische und sehr alte Orgel in Baßen öfters bespielen kann. Und auch in Reichesdorf ist sozusagen historisch rückrestauriert worden. Und Birtelm ist mir aber eigentlich fast noch am liebsten, so die romantische Orgel, sodass ich jetzt gar nicht so viele Wünsche habe. Aber es ist natürlich schön, wenn man irgendwo noch neu in einen neuen Ort, wo man noch nie war, eingeladen wird und wieder etwas Neues, eine neue Herausforderung annehmen kann und eine neue Orgel kennenlernen kann. Und ich freue mich auch sehr, dass ich wieder einmal in Regin sein kann, weil diese Orgel ja auch ihre Besonderheiten hat. Ich bin auch immer sehr freundlich aufgenommen worden hier.
Mit dieser herrlichen Orgelmusik sind wir, werte Damen und Herren, am Ende der heutigen Sendung angekommen. Im Namen all meiner Kolleginnen und Kollegen vom Funkforum bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie eine schöne Stunde mit uns verbracht haben. Wir hoffen, dass Sie auch Ende Februar einschalten werden. Bis dahin wünsche ich Ihnen, werte Damen und Herren, einen wunderschönen Monat Februar, viel Freude und Zufriedenheit und natürlich beste Gesundheit. Alles Gute, bis bald, auf Wiederhören. Thank you.